ARD.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi.
Da sind immer noch die gleichen Figuren ganz oben.
Familien, die immer noch nach ihren Angehörigen suchen.
Ein Podcast von NDR Info.
Also ich bin dann hier in Colombo gelandet und dann sind wir hier quer durch das Zentrum gefahren, an Vavunia vorbei bis an die Küste nach Mulivaikal. Da sieht man das hier auf der Karte.
Boah, das ist aber eine lange Strecke. Da gibt es aber keine Autobahn, oder? Wie sind denn da die Straßen?
Die Straßen sind ziemlich gut, ehrlich gesagt. Also die sind vor 15 Jahren dann erneuert worden, gerade nachdem sie ja so zerbombt worden sind. Also die Strecke war ziemlich gut. Es waren keine unebenen Straßen, wie man es eigentlich erwarten würde. Aber vielleicht fangen wir nochmal den Podcast direkt offiziell an, oder?
Genau.
Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind
Peter
und Charlotte. Und ich frage mich, ob ein paar von euch schon erraten haben, wo ich denn vielleicht war, mit Blick hier auf die Karte, die ihr nicht sehen könnt. Es ist
die Insel, deren Hauptstadt Colombo ist.
Sri Lanka nämlich, genau. Und wir haben ja hier im Büro, in meinem Büro stehen wir gerade, Peter und ich, und es ist so ein bisschen wie im Erdkundeunterricht, aber sehr praktisch, weil wir haben ja für jedes Land so eine Karte hängen, wie in der Schule, im Erdkundeunterricht eben. Gegenüber hängt Nepal, Afghanistan ist auch da, Bangladesch, Indien.
Pakistan, und nicht zu vergessen.
Pakistan natürlich, genau. Und wir stehen hier gerade vor der Karte von Sri Lanka. Und das Ding ist ja immer mit Sri Lanka, es ist diese kleine Insel im Südosten von diesem riesigen Indien. Aber wenn man einmal dort ist, ist es doch recht weit, zum Beispiel aus der Hauptstadt Colombo, die ist ja im Südwesten der Insel, den ganzen Weg bis in den Nordwesten zu fahren. Also wir haben ehrlich gesagt 6 Stunden gebraucht bis ins Zentrum nach Vavunia und dann nochmal 2 Stunden nach Mulivaikal.
Ist es da schön?
Ja, ich muss schon nachdenken. Es ist schön, das ist nämlich genau das Interessante an der Insel. Es ist schön, weil es ist natürlich dieses Palmparadies, man sieht, es ist tropische Landschaft, überall sind auch, was man hier auch aus Indien kennt, so kleine Stände, Leute verkaufen Kokosnüsse, also wir haben immer wieder angehalten, um auch eine Coconut Water zu bekommen. Also es ist sehr schön, das Wetter war auch super, weil ich bin ja hier aus der Hitze von Delhi nach Sri Lanka gekommen und da war so eine leichte Brise, es ist ja eine Insel, also es waren nur so um die 30 Grad, es war natürlich feuchter in Sri Lanka und weil es einfach mehr an den Tropen liegt, aber es war wirklich angenehm im Vergleich zu Delhi. Du warst ja auch schon mal da, oder?
Ja, ich war auch schon mal da, aber ich kenne nicht den Norden. Ich war nur in der Gegend von Colombo, ein bisschen nördlich davon in Negombo und ein bisschen nach Süden raus. Da ging es vor allen Dingen um die Proteste damals während der Wirtschaftskrise vor 2 Jahren und die konzentrierten sich eigentlich auf Colombo und deshalb bin ich da nicht viel weiter gekommen.
Und ich war eben hier oben im Nordosten, weil da dieser Ort ist Mulivaikal. Und der steht eben für das Massaker am Ende des Bürgerkriegs im Mai 2009. Und das war auch so der Anlass, warum ich dahin gefahren bin, weil es eben jetzt dieses Jubiläum gab, ein sehr trauriges Jubiläum, 15 Jahre nach Ende von diesem Bürgerkrieg.
Genau, das war ein sehr langer Bürgerkrieg, der hat ja schon in den 80ern angefangen, eigentlich 1983 wird so allgemein als Beginn dieses Bürgerkriegs gesehen. Auf der einen Seite die sri lankische Regierung, die sri lankische Armee und auf der anderen Seite die Tamil-Tiger, die Liberation Tigers of Tamil Elam eigentlich, LTTE, die als Befreiungsarmee sozusagen angetreten sind und die sich über Jahrzehnte hinweg einen blutigen Bürgerkrieg und blutige Kämpfe mit der Armee Sri Lankas geliefert hat. Ich habe mal nachgeschaut, also man rechnet so ungefähr für diese Zeit mit 80 bis 100.000 Toten.
Ja, und dieser Krieg, der hat 26 Jahre gedauert, also ab 1983, wo sich eben diese LTTE geformt hat, diese Separatisten, deren Ziel es ja war, einen unabhängigen Tamilstaat im Norden und Nordosten der Insel aufzubauen. Und unterschwellig ist das im Prinzip auch ein Religionskonflikt, weil die meisten Tamilen eben Hindus sind und die Minderheit und die Mehrheit sind die Singhalesen, die Buddhisten. Und ich finde es krass, dass das wirklich über 26 Jahre gedauert hat und absolut brutal auch ablief.
Ja, Religionskonflikt, das wird in dem Fall gerne immer wieder gesagt, aber wenn man den, glaube ich, genauer betrachtet, dann geht es eigentlich nur um Macht. Dann geht es um Macht und um Vormacht und diese Religion als Grund für einen Krieg, die ist wie häufig bei solchen Auseinandersetzungen, glaube ich, war auch da vorgeschoben. Gerade wenn man die beiden Kulturen betrachtet, dann haben die ja über lange Zeit auch friedlich miteinander gelebt. Und insofern, da war Religion nie ein Problem. Aber da ging es eben auch darum, dass die Tamilen sich unterdrückt fühlten von den Singhalesen. Das ist ja etwas, was bis heute zu hören ist. Und das ist dann tatsächlich in Jahrzehnte eines Bürgerkriegs gemündet, wo es keine Guten gab, glaube ich. Wenn man den betrachtet, ohne jetzt mal auf jedes einzelne Massaker einzugehen. Aber ich glaube, beide Seiten haben sich da in großem Maße schuldig gemacht. An ihren eigenen Leuten, an den anderen. Es gab am Ende kein Gut und Böse da.
Ja, den Eindruck hatte ich auch und ich habe so den Eindruck gehabt, dass eben selbst nach 15 Jahren, nach Ende dieses Konflikts, es noch so eine Art kollektives Trauma gibt, auch auf beiden Seiten und da noch ganz viel aufgearbeitet werden muss. Und das ist eben genau das, was die Vereinten Nationen jetzt in ihrem jüngsten Bericht, das Menschenrechtsbüro, was sie kritisiert haben, dass eben noch zu wenig Aufarbeitung stattfindet in diesem Land.
Ja, das hat ja ein paar Gründe. Ne? Das hat die sri lankische Regierung erfolgreich verhindert, dass die Vereinten Nationen unabhängig die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Bürgerkriegs untersuchen. Das war immer gefordert worden. Das ist bisher nie geschehen. Was auch damit zu tun hat, dass die Personen, die dafür damals verantwortlich waren, beziehungsweise zumindest in verantwortlicher Position waren, dass die ja heute auch immer noch einen gewissen Einfluss haben, eine gewisse Macht. Da ist Mahinda Rajapakse, die Rajapakse sind ja bekannt als eine der ersten Familien Sri Lankas, die immer wieder Premierminister und Präsidenten gestellt haben. Und da war Mahinda 2009 Präsident, Staatspräsident von Sri Lanka. Ja, mal später auch noch Premierminister, dann ist er aus dem Land gejagt worden. Ein ähnliches Schicksal hatte sein Bruder Gotabaya, Gota genannt. Als ich da in Sri Lanka war vor 2 Jahren, da hieß es überall Gota go home. Also da wollten sie ja Gota, der damals als Präsident im Amt war, verjagen. Also die hatten da das Sagen und die haben immer noch einen großen Einfluss und deshalb konnten sie das eben auch verhindern und die hatten ja einen Grund dafür.
Genau, und das sagen eben auch viele, dass einfach noch zu viele, die damals Verantwortung hatten, eben noch an der Macht sind, immer noch weiter befördert werden. Und was eben dieses große Thema ist, weswegen ich auch da war, dass es einfach Zehntausende Menschen gibt, die bis heute vermisst werden. Also es gibt ganz viele Familien, vor allem von den Tamilen, auch übrigens aber auch singhalesische Familien, aber vor allem die Mehrzahl ist wirklich Tamilen, die bis heute seit 15 Jahren zum Beispiel ihren Sohn oder ihren Ehemann vermissen. Und das war besonders eindrücklich, weil ich eben mehrere von diesen vor allem Frauen getroffen habe, von Müttern, die bis heute verzweifelt nach ihren Angehörigen suchen.
Ja, erzähl mal von deiner Reise. Du hast es ja gerade vorhin auf der Karte gezeigt. Wenn wir den ersten Ort nehmen, warum bist du dahin? Wen hast du getroffen?
Das ist Mulivaikal und dieser Ort steht eben für das große Massaker am Ende dieses Bürgerkrieges. Also in den letzten Wochen des Krieges haben sich viele Zivilisten dahin zurückgezogen, weil die sri lankische Armee kam schon immer näher, hat sie eingekesselt und hat dann irgendwann gesagt, so für Zivilisten gibt es jetzt eine No-Fire-Zone, also eine Schutzzone. Und da waren Zehntausende Zivilisten, Tamilen. Und das Problem war aber eben, dass unter diese Zivilisten haben sich eben auch diese tamilischen Befreiungskämpfer gemischt. Und die Armee hatte eben erst gesagt, das ist hier eine Schutzzone. Die haben sich da alle hingeflüchtet. Und sie haben dann eben aber trotzdem diese Schutzzone beschossen. Und das Krasse ist einfach, wir sind da hingefahren und ich wusste ja vorher nicht, wie das aussieht. Und auf einmal haben wir angehalten. Und es ist so ein großer Platz, so eine sandige Fläche, weil es ist sehr nah am Meer auch. Und wir sind dann ausgestiegen und mitten auf dieser großen Fläche, auf diesem Gelände, sah man schon von Weitem so eine Art kleines Denkmal. Und wir sind dann da näher hingekommen und ich kann dir das ja auch mal zeigen. Ich habe auch ein Video gemacht. Und dann sieht man schon, was da für ein Drama passiert ist, weil es war einfach sehr eindrücklich. Hier, ich habe ein kurzes Video gemacht.
Ja, man sieht den Strand, ne? Was ist das, ja?
Genau, und das ist diese sandige Fläche und das ist dieses Denkmal. Und da sieht man schon, es sind so weiße Hände, die in die Luft ragen, auf so Säulen. Und diese weißen Hände sind blutüberströmt. Und vor diesem Denkmal liegt eine kleine Schale, eine Kokosnussschale, und da steht eben drauf 18. Mai, weil da war nämlich kurz vorher, bevor ich da hingekommen bin, war das Gedenken an diesen Tag, an dieses Finale, dieses furchtbare Finale des Krieges, weil man geht davon aus, dass da 40.000 Menschen gestorben sind, die da alle sich eigentlich hingerettet hatten, und die hatten versucht, in Bunkern Schutz zu suchen. Und das Erschreckende ist einfach, wir sind da weiter rumgelaufen. Man sieht es auch hier auf einem Foto, da liegen noch Kleiderreste.
Oh Gott. Also, das ist ja, also man sieht den Sand, und es ist, sieht so aus, als hätte jemand irgendwie Altkleider hingekippt in den Sand. Teilweise ist da Sand drüber, aber man sieht noch die zerrissenen Kleider da.
Ja, und das war wirklich erschreckend, da drüber zu laufen und sich auszumalen, was da geschehen ist. Hier ist ein einzelner Flipflop. Wir sind da mit einem lokalen Journalisten rumgelaufen, und der hat irgendwann gesagt, fallen euch diese kleinen Krater auf? Ja. Und dann hat er gesagt, das waren die Bomben, die vom Himmel fielen. Und dann haben wir immer wieder auch so Wellblech gesehen, was so in die Erde gerammt war. Und damit haben sich die Menschen versucht, so Trinkwasser zu sammeln, weil es war ja heiß. Ich war genau im Mai da, also genau wie vor 15 Jahren. Die Sonne prallte erbarmungslos runter. Und da haben all diese Menschen ausgeharrt, das ist eine kleine Schale, es gab auch Trinkbecher, also es ist wirklich frappierend, dass das bis heute da überall liegt.
Wie ist es eigentlich, macht der sri lankische Staat da etwas, die Regierung, gehen die auf die Menschen zu, oder ganz im Gegenteil vielleicht, versuchen die so ein Gedenken zu verhindern? Ich meine, ich sehe diesen Strand und bin fassungslos und denke, das ist ja ein Denkmal, so wie es ist, also nicht nur das Kleine, was sie da eingerichtet haben, sondern das Außenrum, das sind ja so Killing Fields, richtig. Da würde es mich interessieren, wie die Regierung damit umgeht, wie staatliche Stellen damit umgehen.
Ja, das Furchtbare ist eben, dass ich habe mit einer Menschenrechtsaktivistin auch gesprochen, und die hat gesagt, erst jetzt vor kurzem eben um diese Tage, um diesen Gedenktag, da gibt es immer wieder Tamilen, die dann natürlich hingehen, gerade an dieses kleine Denkmal. Und es gibt so eine Tradition, und zwar kochen die dann immer, was die Menschen damals noch hatten. Und zwar ist das, die nennen das Muliwaikal Kanji. Das war im Prinzip ein bisschen Wasser mit Reis, also so eine Reissuppe. Und um die Erinnerung wach zu halten, kochen sie dann diese Reissuppe, was ja erbärmlich war, aber das war das Einzige, was sie noch hatten und womit sie überlebt haben. Und das haben sie dann aus diesen halben Kokosnussschalen getrunken, deswegen auch diese Schale, die da vor dem Denkmal lag. Und als dann diese Menschen dahin kamen, um sich daran zu erinnern, gab es auf einmal auch so eine Order von der lokalen Regierung, ihr dürft jetzt keinen Kanji verteilen. Wenn die Leute da jedes Jahr an diesem Gedenktag sind, sind ja vor allem Tamilen, die da trauern, da stehen dann Soldaten und bewachen sie. Also diese Erinnerungskultur wird bis heute fast verhindert, oder die Menschen werden noch so behandelt, als wenn sie immer noch Teil der Separatisten sind. Und also eine offene Erinnerungskultur ist das nicht und auch überhaupt nicht gefördert von der Regierung von Sri Lanka. Und wir haben dann eben eine Frau besucht, die da eben wohnt. Und das muss man sich eben vorstellen, genau was du gesagt hast, das ist so ein Killing Field. Und die hat da jetzt ihr Leben wieder aufgenommen, lebt da mit ihrer Familie, mit ihren Enkeln. Und sie ist 59 und sie hat gesagt, manchmal hat sie den Eindruck, wenn die Hunde laut bellen da draußen, dann ist das deswegen, weil da immer noch so viel Seelen rumlaufen. Und das fand ich so eindrücklich, weil da war eine ganz merkwürdige Energie auch an diesem Ort, dass man sich nun dachte, was sind hier für Dramen passiert? Und es war einfach ein Massaker. Und diese Frau zum Beispiel, die hat wie ein Wunder überlebt. Die hat 2 Wochen mit ihrer Familie ausgeharrt unter so einem provisorisch gebauten Bunker. Und dann haben sie irgendwann beschlossen, wir sterben wahrscheinlich sowieso, deswegen riskieren wir jetzt einen Fluchtversuch und hoffen, dass wir es vielleicht schaffen. Und was sie gemacht haben, sie hatten 2 Autoreifen und dann hat sie sich mit ihrem Mann an einem Autoreifen festgeklammert, weil da ist nämlich eine Lagune. Und dann sind sie in die Lagune gesprungen, also Mutter und Vater, und die 3 Söhne waren an dem anderen Autoreifen. Und man muss dazu sagen, die können nicht schwimmen. Das heißt, die haben es irgendwie geschafft, über diese Lagune zu kommen, während es noch Beschuss gab, und haben sich dann gerettet in die Zone, die vom Militär kontrolliert wurde. Also sie haben sich erstmal gerettet, aber dann kommt eben das Nächste, dass einer ihrer Söhne, der war ein LTTI-Kämpfer, weil nämlich die LTTI jede Familie im Prinzip gezwungen hat, dass ein Sohn muss mindestens diesen Befreiungskrieg mit unterstützen. Und die sri lankische Armee hat den Sohn, den ehemaligen Befreiungskämpfer, eben mitgenommen. Und seitdem hat die Mutter nie mehr was von ihm gehört.
Ja, ich habe von einer Situation gelesen, wo viele Zivilisten versucht haben, aus der Kampfzone in die vom Militär kontrollierte Zone zu gelangen und wo die Tamil-Tiger versucht haben, das zu verhindern und dann mit Waffen auf diese Gruppe geschossen hat, erst in die Luft, dann auf den Boden und dann sind die Leute alle wieder zurückgegangen. Also die durften auch gar nicht fliehen aus dieser Zone, die umkämpft war und konnten sich nicht mal in Sicherheit bringen.
Genau, die Separatisten haben im Prinzip die eigenen Leute als Geiseln genommen und es gibt eben auch so Bilder, dass Menschen beschreiben, dass diese Lagune total blutig war, weil überall tote Körper in diese Lagune gefallen sind und es gibt so viele grausame Geschichten, zum Beispiel eine andere Anekdote, die sich erzählt wird, ist der White Flag Incident, also der Vorfall mit der weißen Flagge, was ja allgemein als das Symbol anerkannt wird, dass man sich ergibt. Und es gab eben eine Gruppe von LTTE-Kämpfern und auch eben Zivilisten, die diese weiße Flagge hochgehalten haben und dann sich ergeben wollten, in Richtung sri lankische Armee gelaufen sind und dann erschossen wurden. Und das sind natürlich alles solche Geschichten, die man nicht fassen kann. Die haben die Menschen alle noch lebendig in den Köpfen. Und dann kommt eben noch hinzu, dass sie seit Jahrzehnten nicht wissen, was mit ihren Angehörigen passiert ist. Und da gibt es noch einen anderen schlimmen Ausdruck, der sich in Sri Lanka entwickelt hat, das sogenannte White Vanning. Also, und zwar meint das im Prinzip das Entführtwerden mit einem weißen Kleinbus. Also bis heute haben Menschen Angst oder ist es negativ besetzt, wenn sie einen weißen Bus sehen, weil es war irgendwann gang und gäbe, dass vor allem Männer entführt worden sind, einfach verschwunden sind. Und da ist eben der große Vorwurf, der im Raum steht, dass die Armee von Sri Lanka immer wieder junge Männer abgegriffen hat und einfach mitgenommen hat, nirgendwo registriert hat, die bis heute verschwunden sind und wo man nur vermuten kann, dass sie möglicherweise irgendwo in einem Massengrab gelandet sind.
Mhm. Ihr wart dann da in diesem Ort, aber ihr seid noch ein bisschen weitergefahren. Was habt ihr da noch gemacht? Wen habt ihr getroffen?
Genau, wir waren noch in Vaunia, das ist mehr im Zentrum von Sri Lanka. Und da haben wir eine Mutter getroffen, eine Mutter von so vielen, die zu einer wahren Kämpferin geworden ist. Sie hat mir gesagt, bis ihr Mann verschwunden ist, war sie eigentlich eine ganz sanfte Person und der Mann hat sie immer unterstützt. Und dann gab es eben diesen einen Tag, an den sie sich bis heute erinnert. Ihr Mann war mittags unterwegs zum Tempel, was er immer gemacht hat, und dann ist er aber eben nicht zum Mittagessen gekommen. Und dann 3 Stunden später hat sie irgendwann angefangen, ihn zu suchen. Sein Fahrrad stand vor dem Tempel. Augenzeugen sagten, er sei entführt worden. Das Gemüse, das er gekauft hatte, war noch auf seinem Fahrrad. Und dann ist sie überall rumgelaufen, zur Polizei, zu allen möglichen offiziellen Stellen, auch zum Internationalen Roten Kreuz. Und sie hat ihn einfach nicht gefunden. Und irgendwann hat sie dann einen Anruf bekommen und dann haben Männer behauptet, sie hätten ihren Mann entführt und sie wollten dann Lösegeld haben. Viel zu viel Geld für sie, also 50.000 Euro umgerechnet. Und sie hat dann in ihrer Verzweiflung ihren Goldschmuck zusammengesammelt und hat nur 5.000 Euro zusammenbekommen, hat das sogar bezahlt, hat sich getroffen mit diesen Männern. Und die haben dann behauptet, ja, dein Mann taucht auf der und der Polizeistation wieder auf. Und das ist aber bis heute nicht geschehen. Das heißt, man muss sich einfach vorstellen, diese Mutter hat dieses Trauma erlebt. Damals waren die Kinder 2 und 8, das sind heute Teenager-Söhne. Sie sagt, der eine Sohn, der geht gar nicht mehr aus dem Haus. Sie protestiert seitdem jeden Tag, jede Woche, setzt sie sich ein. Sie hat so eine Vereinigung gegründet mit anderen Müttern, mit anderen Frauen. Ich habe sie an einem Abend getroffen mit anderen Frauen in ihrem Zuhause. Und das Schlimme ist, dass sie im Januar zum Beispiel protestiert hat, als der Präsident zu Besuch war in der Region und da wurde sie festgenommen. Also sie saß 10 Tage im Gefängnis dafür, dass sie protestiert und Aufmerksamkeit versucht zu erlangen für das Verschwinden von ihrem Sohn. Genau, und die Frage ist natürlich, die sich auch Janita stellt, das ist die Frau, die ich gerade erwähnt habe, wer könnte dahinter stecken? Und sie vermutet, dass es die Armee von Sri Lanka war und dass die quasi so eine Art Straffreiheit hatten und einfach genau immer diese Männer mitnehmen konnten und wussten, ihnen passiert schon nichts. Nach dem Ende des Krieges verkündete die Armee über Lautsprecher, dass die Menschen, die bei der LTTI waren, rehabilitiert würden und mit ihren Familien wiedervereint würden. Als sie das hörten, überredeten einige Mütter ihre Kinder, sich zu ergeben. Doch nur wenige wurden wieder freigelassen. Die anderen hat man verschwinden lassen. Was für eine Art von Gerechtigkeit kann es in einem Land geben, das nicht weiß, wie es die Söhne zurückgeben soll, die ihm anvertraut wurden? Wir werden weiter kämpfen.
oder Brotdahl mattendan, aber das ist ja aber.
Das ist genau dieser springende Punkt. Wer ist dafür verantwortlich und wer wird dafür zur Rechenschaft gezogen? Und dieser jüngste Bericht des UN-Menschenrechtsrats sagt eben, es wirkt so, als wenn die Regierung von Sri Lanka keinen echten politischen Willen zeigt an Aufarbeitung und dass die Justiz diese Verfahren im Prinzip verzögert.
Wie ist es, wenn man auf so einer Urlaubsinsel eigentlich ist, wo normalerweise Touristen hinfahren und dann solche Geschichten hört?
Ja, das war ehrlich gesagt ganz merkwürdig, weil ich habe auch Freunden und auch hier Kollegen gesagt, ja, ich fahre nach Sri Lanka und alle waren so, ah toll, wie schön und denk dran, dass du Fischcurry isst und dass du irgendwie surfen gehst im Süden. Und das war so ein ganz komisches Gefühl, weil ich ja wusste, ich bin in einer anderen Mission unterwegs und ich habe das auch ehrlich gesagt im Kopf noch nicht so ganz zusammengekriegt, weil für mich ist Sri Lanka jetzt wirklich diese Insel, wo es dieses Trauma gibt, dieses ungelöste Trauma. Und ich weiß nicht, ob ich da jemals wieder hinfahren kann und einfach nur am Strand liegen kann. Und das war genau das, was auch so viele mir gesagt haben. Es ist dieses Palmenparadies, es sind diese wahnsinnig netten, auch sanften Menschen, auch wenn man hört, wie die sprechen. Das ist so ein ganz bestimmter Singy-Sangy, also so ein ganz bestimmter Sing-Sang, den kennst du ja auch, hast du bestimmt auch noch im Ohr, auch wenn die Menschen dann Englisch sprechen. Also es sind sehr nette, gastfreundliche Menschen und auch die Menschen, bei denen wir zu Hause waren. Umso schwieriger ist es zu realisieren, was da passiert ist und dass da dieser Bürgerkrieg stattfand.
Es gab ja auch in dieser Zeit Tourismus auf Sri Lanka, aber der war eben in einer anderen Gegend, der war im Süden. Und im Norden, im Nordosten war der Bürgerkrieg.
Genau, und die Menschenrechtsaktivistin, mit der ich gesprochen habe, die hat nochmal gesagt, wie wichtig es doch ist, dass die Welt nicht wegschaut und dass es auch internationalen Druck gibt und vielleicht doch irgendwann ein Tribunal am Internationalen Strafgerichtshof. Und sie hoffen weiter auf Aufmerksamkeit. Also zum Beispiel wird auch beim UN-Menschenrechtsrat im Herbst Sri Lanka wieder Thema werden. Und gerade die Menschen, die Aktivistinnen, aber auch diese Frauen und Familien, die immer noch nach ihren Angehörigen suchen, die hoffen einfach, dass sie weiter unterstützt werden aus dem Ausland, weil sie einfach nicht mehr daran glauben, dass die Regierung alleine in Sri Lanka da wirklich für eine Aufarbeitung und eine Aufklärung und vor allem auch rechtliche Verfahren sorgt, was diese Verbrechen angeht.
Ich glaube, das wird auch schwierig, weil es einfach überall eine Kontinuität gibt. In der Politik gibt es eine Kontinuität, da sind immer noch die gleichen Figuren ganz oben. Beim Militär, da gab es auch keine Brüche und so. Und ich glaube, Sri Lanka hat sich ein bisschen damit eingerichtet, auch dass man das alles irgendwie unter den Teppich kehrt und zur Tagesordnung längst übergegangen ist. Ich glaube, so ein Prozess, das aufzuarbeiten, ist eben auch extrem schmerzhaft für ein Land. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es da eine Bereitschaft irgendwo gibt, außerhalb der Gruppen, die davon betroffen sind, das zu tun.
Genau, es gibt so kleine Maßnahmen, das muss man schon sagen. Also zum Beispiel wurde jetzt das Büro für vermisste Personen eingerichtet. Ich saß auch bei dem Zuständigen, aber da habe ich so den Eindruck gehabt, der verwaltet im Prinzip Zahlen. Also der hat dann eine Zahl von knapp 15.000 Menschen mir vorgelegt, die vermisst sind, die sich bei ihnen gemeldet haben. Und die verwalten diese Zahlen, führen vielleicht auch Gespräche mit den Angehörigen, aber das verpufft alles so.
Ja, am Ende würde man doch wieder zu den Rajapaksas kommen und fragen, welche Verantwortung sie damals hatten für die Handlung der sri lankischen Armee. Die Führer der Tamil Tiger, die sind ja größtenteils tot. Die sind ja erschossen worden schon vor 15 Jahren. Und insofern ginge es vor allem darum, in der Hierarchie Sri Lankas, in der Regierung und im Umfeld und vielleicht auch im Militär Verantwortliche zu finden. Und das sehe ich nicht, dass das passieren wird.
Nee, ich fürchte, so optimistisch ich manchmal bin, bin ich da auch eher pessimistisch. Und man kann nur hoffen, genau, dass die Welt weiter hinguckt und dass die Vereinten Nationen sich weiter mit Sri Lanka auch beschäftigen, mit diesem Thema. Ich bin jetzt weiter damit beschäftigt, die Töne zu sortieren, die Interviews, die ich geführt habe. Und am Ende wird ein langes Feature daraus. Insofern kann ich vielleicht beitragen für ein bisschen Aufmerksamkeit, zumindest im deutschen Radio.
Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr uns einfach was schreiben wollt, dann wisst ihr, könnt ihr uns schreiben an neudeli@ndr.de, neudeli@ndr.de. Und ansonsten wünschen wir euch einfach eine gute Woche.
Tschüss und bis bald.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen und zusammen mit meiner amerikanischen Frau Jiffer, Host des Podcasts Amerika, wir müssen reden. Und da gibt's eine Menge zu besprechen in diesem Superwahljahr. Wir sagen euch zum Beispiel, was dahinter steckt, wenn Donald Trump über die NATO-Länder in Europa herzieht oder warum er jetzt goldene Turnschuhe rausbringt und warum selbst Talkmaster Jon Stewart Witze über das Alter von Joe Biden macht. Ihr lernt bei uns viel über das politische System Amerikas und wir lachen auch gerne über die vielen kulturellen und sprachlichen Unterschiede zwischen unseren beiden Heimaten USA und Deutschland. Amerika, wir müssen reden, findet ihr alle zwei Wochen in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Hört doch mal rein.